Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Über die Münchner Räterepublik, bei der vor genau 101 Jahr Dichter wie Ernst Toller Revolution machten, da haben wir hier in der Lesart schon einige Male gesprochen. Jetzt geht es auch um ein utopisches Politikprojekt, die Räterepublik West-Berlin, die der Comiczeichner Jörg Mayi in seinem neuen Album wirklich werden lässt. Ausgedacht hat er sich diese alternative nach 68er Geschichte zusammen mit Jörg Ulbert und unserem Kollegen Thomas Jädecke, der jetzt bei mir hier im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Die Graphic Novel, die Sie da zusammen mit diesen beiden Jörgs gemacht haben, die beginnt 1967 mit den Studentendemos gegen den Besuch des Schahs von Persien in Berlin und dem Tod von Benno Ohnesorg. Das sind ja historische Fakten, aber dann geht es bei Ihnen nur kurze Zeit später ganz anders weiter, nämlich unter der Führung von Horst Mahler, Rudi Dutschke und Otto Schilly hat sich die Studentenbewegung radikalisiert, der Senat ist weggeputscht und die Räterepublik West-Berlin will also zeigen, wie Basisdemokratie und Hippietum funktionieren. Gab es denn eigentlich solche Pläne mal irgendwo oder wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ja, das gab es tatsächlich. Wir haben uns lange mit dem Thema beschäftigt und während der Recherchen sind wir darauf gestoßen, dass das tatsächlich verhandelt worden ist. Und zwar ist das auch dokumentiert in den Kursbüchern. Da gab es eine Gesprächsrunde mit Rudi Dutschke, Christian Semmler, dem Ulrich Enzensberger und Bernd Rabehl. Und da hat man vor dem Hintergrund der 68er-Bewegung dieses Räteszenario schon durchdekliniert.
Und sind Sie da im Rahmen Ihrer journalistischen Recherchen, Sie haben ja auch hier im Programm viel zu 68 gemacht, sind Sie da irgendwie drauf gestoßen? Weil bekannt ist das ja eigentlich nicht.
Ja, das war sozusagen ein Zufallsfund. Einerseits durch die Arbeit über 68, andererseits dann aber auch konkret, als wir dieses Buch geplant hatten. Das ist ja entstanden zusammen mit dem Jörg Ulbert. Wir haben uns die Geschichte ausgedacht und er wollte eigentlich eine Geschichte machen nur über den Karl-Heinz Kurras, über den Mörder, kann man sagen, von Benno Ohnesorg. Und das erschien uns aber ein bisschen zu wenig und dann haben wir halt weitergeguckt und irgendwann stießen wir dann eben auch auf dieses Räterepublik-Szenario und das haben wir, weil sich das irgendwie auch anbot, zusammengeschmissen dann.
Aber das ist ja bei Ihnen nicht so eine Insel der Seligen dann, diese Räterepublik. Einer Ihrer Helden, der steigt erstmal auf, fällt dann aber in Ungnade und kommt in so ein Umerziehungslager, wo ihm dann endgültig der gesamte Idealismus abhanden kommt. Warum ist in Ihrer Fantasie, die Sie da zusammengearbeitet haben, diese Räterepublik auch wieder nur eigentlich ein Machtsystem wie alle anderen? Muss das so kommen?
Ja, in diesen revolutionären Szenarien ist das ja so, weil die Zustände sind sehr, sehr zerbrechlich. Das ist ein neues Machtsystem, ein neues Machtgefüge, was sich erstmal etablieren muss. Und die Revolutionäre argumentieren ja dann gerne auch immer, dass so lange, wie sich das noch nicht stabilisiert hat, muss man erstmal wirklich hart durchgreifen. Und deswegen sind die auch sehr autoritär und Gewalt spielt in diesem Buch auch immer wieder eine große Rolle, weil ja damals auch diese 68er-Bewegung, die ja eigentlich 67 schon vorbei war, dann immer weiter auch in die Gewalt rübergedriftet ist. Und Sie haben es erwähnt, unsere Eingangssituation ist ja die Schah-Demonstration, der Mord an Ohnesorg. Und das ist ja auch so ein Schlüsselmoment in der Geschichtsschreibung, wo gesagt wird, da ist das gekippt in die Gewalt. Und der zweite Moment ist dann ein Jahr später, das ist auch noch bei uns in dem Vorspann drin, die Schlacht am Tegeler Weg. Das ist damals das Ehrengericht über Horst Mahler, der seine Anwaltslizenz verlieren soll, weil er zum Marsch auf Springer unter anderem aufgerufen hat. Und diese Gerichtsverhandlung findet statt am Tegeler Weg im Berliner Landgericht. Und sein Verteidiger ist Otto Schilly damals. Und das Gerichtsgebäude ist umstellt von Demonstranten und die Polizei ist aufmarschiert und dann kommt es zu einer Schlüsselszene. Da steht ein LKW, der ist beladen mit Pflastersteinen, mit riesigen Pflastersteinen. Bis heute weiß man nicht, wie dieser LKW da hingekommen ist. Und auf einmal sind auch Rocker da und man weiß auch bis heute nicht, warum die Rocker da aufgetaucht sind. Und dann verbündet man sich mit dieser Linksszene und es gibt eine große Straßenschlacht. Die Polizei vertreibt die dann. Bei uns ist es aber anders. Bei uns gewinnt die Seite der Demonstranten mit den Rockern zusammen. Und das ist der Ausgangspunkt dann für unsere Fantasie, wo dann eben dieses Rätesystem installiert wird.
Das heißt, da sind ja historische Fakten, auch historische Figuren, die wir auch alle kennen. Aber es gibt auch fiktive Figuren. War das eine besondere Herausforderung, das schlüssig zu verzahnen?
Ja, also da haben wir sehr viel Mühe drauf verwendet. Ich hoffe, das ist uns auch gelungen. Einerseits gab es ja dieses Personal, was Sie eben aufgezählt haben tatsächlich. Und wir mussten nun aber sehen, wie man das in unserem System installiert und dazu dann eben packen unsere fiktiven Charaktere. Das ist die Hauptfigur, dieser Ralf Schindralski, den Sie am Anfang erwähnt haben, der ist Kunststudent, hat große Sympathien für diese Rätebewegung. Und eine Möglichkeit in unserer Geschichte, wie die sich finanzieren, ist, dass sie aus den Dahlemmer Villen die Kunstgegenstände einziehen und das als Volkseigentum deklarieren, um die dann später zu verkaufen. Die werden zwischengelagert am Flughafen Tempelhof. Der heißt auch nicht mehr Flughafen Tempelhof, sondern Erich Mühsam Flughafen. Das ist auch eine Figur aus der Münchner Räterepublik, die Sie vorhin angesprochen haben. Und nun wird dieser Schindralski aber denunziert von seiner Freundin, die sehr ehrgeizig ist, und die schwärzt ihn an und sagt, er hat sich dieses Volkseigentum ein Bild unter den Nagel gerissen, aber er will da eigentlich nur seine Kunststudien mit beenden. Und dann kommt er in dieses Umerziehungslager und da sieht er, wie die Leute auf Linie gebracht werden sollen mit endlosen Herbert Marcuse-Vorlesungen und dann später auch noch in ein weiteres Lager verbracht werden, wo ihnen weitere Gewalt angetan wird. Und da fällt er ab vom System und beschließt eben, dass er das von innen heraus zersetzen will. Er wird noch eine Weile mitspielen, aber er hat einen ganz perfiden Plan, um das Ding eben hochgehen zu lassen.
Den wollen wir aber nicht verraten.
Ja, okay.
Wie haben Sie denn da überhaupt zu dritt zusammengearbeitet? Haben Sie diese Geschichte, weil da muss man ja schon auch sehr genau arbeiten, wenn man eben so historisch bekannte Fakten da mit drin hat. Wie läuft sowas ab?
Also die beiden anderen leben in Frankreich, in der Bretagne. Und der eine, Jörg Ulbert, der ist promovierter Historiker an der Sorbonne. Also der hat dafür gesorgt, dass das irgendwie alles wasserdicht ist. Ich bin ja bloß eigentlich Journalist und Szenarist und Geschichtenerzähler. Und wir haben uns teilweise ausgetauscht eben über die, wir haben uns Sachen hin und her geschickt. Wir haben endlos telefoniert. Wir haben insgesamt 3 Jahre an dem Projekt gearbeitet. Natürlich jetzt nicht am Stück, aber immer wieder mal. Und dann haben wir uns immer wieder auch mal getroffen. Also wir haben 10 Tage bei mir hier in Berlin in der Küche gesessen und jetzt im Sommer 10 Tage bei ihm in der Bretagne in der Küche gesessen. Und dann war das Ding irgendwann fertig. Es musste auch irgendwann mal weg dann.
Haben Sie denn nach allem, was Sie schon über 68 wussten und gearbeitet haben, auch eben journalistisch durch diese Arbeit jetzt nochmal einen neuen Blick darauf bekommen oder irgendwas erkannt, was Sie vorher nicht wussten?
Da gibt es, glaube ich, so viel Sachen, die man noch erkennen kann und die noch nicht entdeckt sind, obwohl ja auch schon so viel ausgedeutet ist, ja. Sehr spannend fand ich eben diese neue Art, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Also das ist, ich habe auch noch nie einen Film gemacht. Ich stelle mir vor, das ist so ähnlich wie ein Film machen. Also ein Storyboard sich ausdenken, Szenen sich ausdenken. Das funktioniert bei uns nur dialogisch. Wir haben keine Zwischentexte. Und für uns haben Comics immer eine Rolle gespielt. Das ist mir auch nochmal im Rückblick eingefallen. Wir sind alle in West-Berlin aufgewachsen und bei dem einen Jörg, bei dem Jörg Ulbert, da lagen zu Hause immer Berge von Comics, diese französischen Magazine Pilote und Metal Hurlant, wo diese ganzen Geschichten serienmäßig vorgekommen sind. Dann aber auch Spirou und Gaston, diese ganzen Sachen, und da konnte man immer wahnsinnig gut abtauchen. Man konnte sich ausklinken und das war jetzt auch wieder so. Das Schöne daran, dass man einfach raus konnte und sich eine Welt erschaffen konnte.
Jetzt haben Sie quasi Ihren eigenen Comic, in den Sie abtauchen können. Ist auch mal eine neue Erfahrung, nehme ich an.
Ja, wobei mit so eigenen Sachen ist das so, das guckt man sich dann hinterher gar nicht mehr so gerne an. Das traut man sich irgendwie
und
gar nicht mehr so.
Dafür gucken wir es uns an.
Okay, vielen Dank.
Thomas Jährige, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und die Graphic Novel RRWB, Räterepublik West-Berlin, ist im Berlin Story Verlag erschienen und kostet 29,95 Euro.